Ja, wir haben uns mit anhaltendem Gebet beschäftigt. Gebet, was wirklich, wo man wirklich dranbleibt, über lange Zeit hinweg. Wo Christen in der Geschichte auch dran geblieben sind, werden wir heute sehen. Aber die letzten Wochen haben wir uns damit beschäftigt, einmal im Alten Testament, im Neuen Testament und insgesamt so die biblische Perspektive auf Gebet. Haben wir geschaut, wie sieht es aus mit anhaltendem Gebet, wo Menschen nicht aufhören zu beten, sondern immer wieder dranbleiben und dabei auch von Gott inspiriert sind, auf welche Weise Gott Gebet auch geformt hat durch die biblische Geschichte hindurch, haben wir versucht so ein bisschen zu erfassen in den letzten Wochen. Und heute wollen wir eintauchen in die Geschichte, die danach kam, die Zeit nach der Bibel. Und bevor wir so ein bisschen anfangen, chronologisch vorzugehen und zu schauen, wie hat sich das eigentlich nach der Bibel weiterentwickelt bis heute, möchte ich einsteigen mit einem praktischen Beispiel aus den letzten Jahrzehnten, wo man sehen kann, welche Kraft Gebet hat und wie das aussehen kann, wenn Christen anhaltend beten, und zwar für ein Land. Und das Beispiel kommt aus Afrika. Es geht um Uganda, ein Land, was eine krasse Geschichte hat in den letzten Jahrzehnten. Das Land stand in den 70er, 80er und teilweise auch 90er Jahren eigentlich kurz vorm Zusammenbruch. Es wäre fast völlig kollabiert. Die Situation war die, dass in Uganda Idi Amin Diktator war. Der hat 1971 das Parlament gestürzt, hat dann angefangen, alle Oppositionellen und Leute, die irgendwie einer anderen Meinung waren, brutal zu verfolgen, und das hat vor allen Dingen auch Christen getroffen. Er hat in seiner Amtszeit um die 300.000 Menschen hinrichten lassen in Uganda mit einer extrem hohen Anzahl von Christen. Er hat, als er Präsident geworden war, 1975 Uganda zu einem islamischen Staat erklärt, obwohl nur 3% der Leute in Uganda Moslems waren, und hat ein Regime dort aufgezogen, was von Brutalität nur so getrotzt hat. Als er das Land zur islamischen Nation ausgerufen hat, da wurde 4 Tage lang ein Riesenschlachtfest gefeiert, wo mehrere tausend Schafe und Ziegen rituell geopfert wurden. Es war Gaddafi eingeladen und der damalige König von Saudi-Arabien, König Faisal. Und es war im Grunde eine Intronisation, sage ich mal, also ein Machtantritt von jemandem, der die Christen verfolgt hat. Mit dem Ergebnis, dass damals in den 70er Jahren in Uganda viele Christen geflohen sind. Es sind Dschungelkirchen entstanden, wo rund um die Uhr gebetet wurde, wo Christen sich in die Wildnis dort zurückgezogen haben, um nicht gefunden und umgebracht zu werden. Und die haben dort Tag und Nacht rund um die Uhr gebetet und Gott gesucht. Die Konfessionsunterschiede sind in so einer Situation völlig verschwommen. Kann man sich auch vorstellen. John Mulinde, ein christlicher Leiter aus Kampala, der sagt, was man genau glaubte, war damals nicht so wichtig, solange man nur beten konnte. Und das ist so eine erste Erkenntnis, die begegnet einem immer wieder an Stellen, wo Christen verfolgt werden. Das bringt zusammen, das schafft Einheit und es führt ins Gebet. Also es gibt Länder, die kennen diese konfessionellen Unterschiede gar nicht, wie wir die kennen. Wir haben in Freiberg gewohnt mit meiner Familie die letzten Jahre und hatten da einen aus der Mongolei mit im Haus wohnen. Ein Student, der selber Christ ist, hat sich dort in der Mongolei bekehrt durch den Dienst von Walter Heidenreich, durch einen Deutschen, der dort immer mal unterwegs war. Und er sagt, dort in der Mongolei kennen wir eigentlich nur Christen und jetzt nicht verschiedene Kirchen oder sowas. Also es gab, ich glaube bis 1990 gab es gerade mal 40 Christen im ganzen Land. Und jetzt hat sich das seitdem auf mehrere hunderttausend multipliziert. Aber diese lange Tradition von verschiedenen Kirchen, die gibt es in vielen Ländern gar nicht. Und erst recht, wenn eine Verfolgung eintritt, dann fangen Christen an, sich auf das zu besinnen, worum es wirklich geht, und fangen an zu beten. So damals auch in Uganda. Als dann aber Idi Amin als Diktator entmachtet wurde, 1979, konnte man aber auch beobachten, dass das Gebet ganz schnell wieder abgeflaut ist. Da kehrte so ein bisschen Frieden vorerst ein, und die Christen sind an der Stelle so ein ganzes Stück wieder ernüchtert. Der Alltag lief wieder. Es ist eine gewisse Selbstzufriedenheit und Gleichgültigkeit eingekehrt, und die Kirche hat irrtümlich gedacht, dass der Feind Idi Amin war, als Mensch. bis sie sehr schnell eines Besseren belehrt wurden. Milton Obote kam an die Macht zum zweiten Mal, der war schon vor Idi Amin am Start, und jetzt kam wieder eine neue Zeit von Mord, Verfolgung, Folter und Terror. Ein Bürgerkrieg kam 1980 bis 1985. Ich habe übrigens hier nochmal ein Bild. Genau, da seht ihr mal, wie die Leute in Uganda gebetet haben damals. Bürgerkrieg kam, eine riesige Inflation. Also die Inflationsrate war von 380 bis 1000%. Damals hat das Land fast zum Kollabieren gebracht. Der Tourismus war bedroht, immer mehr westliche Botschaften haben geschlossen im Land. Und dann kam AIDS. Und damals hat die WHO eine Prognose abgegeben über Uganda und haben gesagt, bis 1997 wird das Land restlos kollabiert sein. Denn ein Drittel der Menschen werden an AIDS gestorben sein, ein anderes Drittel wird krank sein und das restliche Drittel wird zu schwach sein, um die Wirtschaft im Land am Laufen zu halten. Und das war die Perspektive vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Jahrzehnten für dieses Land. In dieser Situation hat damals die Regierung keinen Ausweg mehr gewusst. Mittlerweile war ein anderer Präsident dran, der bis heute Präsident ist. Und der ist Christ. Und damals haben einige Politiker die christlichen Leiter zusammengerufen und haben gesagt, wir sind am Ende. Könnt ihr in der Situation irgendeine Hoffnung noch sehen für unser Land? Mitten in der Situation gab es jemand, der eine Prophetie weitergegeben hat, auch an die Christen, und hat gesagt, wem wollen wir glauben, wem können wir mehr vertrauen? Gott oder dem, was die WHO sagt? Oder dem, was irgendwelche Regenten sagen? Gott hat einen guten Plan mit unserem Land und eine göttliche Bestimmung, wurde damals gesagt. Und es waren nicht viele, die auf diese Stimme gehört haben, aber die es getan haben, die haben angefangen zu beten für Uganda. Daraus entstand eine Gebetsbewegung damals in der Situation, die ganz Uganda erfasst hat und auch spürbar verändert hat. Viele Christen im Land haben angefangen zu beten und zu fasten für ihre Nation. Die haben das Ziel sich gesetzt, dass Gottes Wille geschehen soll mit diesem Land und dass die Mächte der Finsternis, die das Land jahrzehntelang in Gebundenheit gehalten haben, durch Jesus besiegt werden sollen, mit folgendem Ergebnis. Also die Christen haben angefangen zu beten und hier kommt das Ergebnis, was innerhalb von wenigen Jahren über Uganda hereingebrochen ist. Das erste, Präsident Museveni hat eigentlich einen neuen Bund geschlossen zwischen Gott und diesem Land. Er hat das aufgehoben, was Idi Amin angerichtet hat damals, und hat bei einer Konferenz die Flagge Ugandas als prophetisches Symbol in die Hand der Fürbitter damals übergeben und diese Nation neu Gott geweiht. Und das war wie ein Dammbruch damals. Es ging weiter mit Korruption, es war eine fürchterliche Korruption im ganzen Land. John Mulinde, dieser Leiter aus Kampala, christliche Leiter, der hat damals den Präsidenten aufgefordert, mehr gegen die Korruption im Land zu unternehmen. Und Museveni, Präsident, hat gesagt, wir haben unsere Polizisten und unser System, aber wir können nicht die Herzen der Menschen verändern. Das ist die Domäne der Kirchen. Und das ist auch so eine Aussage, die man sich schon mal merken kann. Ein Staat hat viele Möglichkeiten, Dinge zu regulieren im Land, aber das Herzen verändert werden, ist immer eine Sache der Christen, weil das mit der Kraft Gottes zusammenhängt, mit der Kraft Gottes zu tun hat. Gemeinsam mit den Christen hat die Regierung angefangen, eine öffentliche Kampagne für Ethik und Integrität zu starten. Es wurde eine extra Ministerin eingesetzt, die für Ethik und Integrität da war, die war Christin, die wurde ein paar Mal versucht umzubringen und hatte viele Gegner, aber Stück für Stück hat sich innerhalb von einigen Jahren das Land geändert und viele korrupte Politiker mussten ihren Posten verlassen. Das nächste war, dass AIDS im ersten Land Afrikas mit einem Mal schlagartig zurückging. In einer Gemeinschaftsaktion hat damals die Regierung mit den Kirchen sich eine Strategie überlegt, und zwar einerseits Kondome, andererseits eine moralische Veränderung durch eine Erneuerung und eine Rückkehr zu biblischen Werten im Land. Und das hat sich an vielen Stellen durchgesetzt. Das Ergebnis war, dass Uganda innerhalb von Afrika damals das einzige Land war, wo mit einmal AIDS wieder zurückgegangen ist und die WHO vor dem Rätsel stand, wie das mit einmal passieren konnte. Musterbeispiel Uganda. Mit einmal hat sich die ganze Gesundheitslage verändert. Die Wirtschaft hat sich innerhalb von ein paar Jahren verändert. Die Inflationsrate ist von 380% auf ca. 6-8% zurückgegangen. IMF und die Weltbank, die betrachten Uganda als Paradebeispiel für wirtschaftlichen Aufschwung in Afrika. Und das alles innerhalb von wenigen Jahren, wo Christen angefangen haben zu beten. Die Christen sind zusammengerückt im Gebet, es ist Einheit entstanden. Es gibt die Uganda Christian Alliance, die das Ziel hat, das gesamte Land zu Jüngern zu machen und anderen Nationen zu dienen. Und vielleicht hat manch einer von euch auch John Molinde oder solche Leute erlebt, die in den Jahren immer wieder auch in Deutschland waren und berichtet haben von dem, was Gott in Uganda gemacht hat. Und es ist noch nicht lange her. Das ist was, was in unserer Zeit passiert, wo Gebet eine ganze Nation verändern kann. Erst vor 4,5 Jahren hat Uganda ihren Unabhängigkeitstag gefeiert, den 50. Jahrestag der Unabhängigkeit. Und da hat Präsident Museveni in den ganzen Feierlichkeiten mit einmal gebetet und hat folgendes Gebet gesprochen, was ich hier mal vorlesen will. Also überlegt euch, in unserer Zeit vor 4,5 Jahren betet ein Präsident eines Landes folgendes Gebet. Er sagt: Gott, Vater im Himmel, heute stehen wir hier als Uganda, um dir für Uganda zu danken. Wir sind stolz, dass wir Uganda und Afrikaner sind. Wir danken dir für all deine Güte, die du uns erwiesen hast. An der Schwelle eines neuen Zeitalters unserer Nation stehe ich heute hier, um einen Schlussstrich unter unsere dunkle geistliche Vergangenheit zu setzen. Insbesondere auch unter die letzten 50 Jahre unserer politischen Geschichte. Ich stehe hier, um für mich persönlich, aber auch stellvertretend für die vergangenen Leiter unseres Landes Buße zu tun. Wir bitten um Vergebung für unsere eigenen Sünden und diejenigen unserer vergangenen Leiter. Wir bekennen die Sünden, die unseren nationalen Zusammenhalt behindert und den politischen und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel verzögert haben. Sünden des Götzendienstes und der Zauberei, die in unserem Land gewuchert haben. Sünden des unschuldigen Blutvergießens, Sünden der politischen Heuchelei, Unehrlichkeit, Intrigen und Verrat. Sünden des Stolzes, des Stammesdenkens und des Sektierertums. Sünden der Faulheit, Gleichgültigkeit und Verantwortungslosigkeit. Sünden der Korruption und Bestechung, die unsere nationalen Ressourcen aufgezehrt haben. Sünden der Unmoral, der Trunkenheit und der Ausschweifung. Sünden der Unversöhnlichkeit, der Verbitterung, des Hasses und der Rache. Sünden der Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung. Sünden der Rebellion, der Aufsässigkeit, des Streites und des Konflikts. Diese und viele andere haben die bisherige Führung unseres Landes geprägt, insbesondere in den letzten 50 Jahren unserer Geschichte. Herr, vergib uns und schenk uns einen neuen Anfang. Gib uns ein Herz, dich zu lieben, dich zu fürchten und dich zu suchen. Nimm alle oben genannten Sünden von uns. Wir beten für nationale Einheit. Vereine uns als Uganda und beseitige alle Formen von Konflikten, Sektierertum und Stammesdenken. Hilf uns zu erkennen, dass wir alle deine Kinder sind, Kinder des gleichen Vaters. Hilf uns, einander zu lieben und zu respektieren und die Einheit in der Vielfalt zu schätzen. Wir beten für Wohlstand und Transformation. Erlöse uns von Unwissenheit, Armut und Krankheit. Gib uns als politischen Leitern Weisheit, unser Volk in die politische, soziale und ökonomische Transformation zu führen. Wir wollen diese Nation dir weihen, dass du unser Gott und Führer bist. Wir wollen, dass Uganda bekannt ist als eine Nation, die Gott fürchtet, als eine Nation, deren Fundamente gegründet sind in Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit. Glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Freuen kann sich das Volk, das er als sein Eigentum erwählte. Das ist aus Psalm 33. Ich widerrufe alle dämonischen Bündnisse, die in Götzendienst und Zauberei geschlossen wurden. Ich widerrufe allen satanischen Einfluss auf diese Nation. Und hiermit weihe ich dir, Uganda, in deinen Wegen zu gehen und all deinen Segen für immer zu erwarten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist ein Ding, ne? Also wenn die politischen Leiter eines Landes sich mit den geistlichen Leitern eines Landes vereinen im Gebet für ihre Nation, dann hat es solche Auswirkungen, wie man es in den letzten Jahrzehnten hier sehen konnte. Und es ist nicht das einzige Land, wo man sowas berichten könnte. Das sind Dinge, die in unserer Zeit geschehen und wo wir staunen können, welche Macht Gebet hat, anhaltendes Gebet. John Molinde und diese Leute da in Uganda, die haben dort Gebetsberge, wo Menschen immer hingehen zum Beten, wo Politiker sich teilweise zum Beten und Fasten zurückziehen, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Das Land hat sich an vielen Stellen verändert. Vieles ist auch noch lange nicht perfekt und auch so ein Präsident wie Museveni würde aus westlicher Sicht an vielen Stellen kritisiert werden, wo auch manche Menschenrechtsverletzungen und so im Raum stehen, aber der Unterschied zwischen vorher und nachher ist schon mal gewaltig, ja? Auch wenn da noch viel möglich ist. Jetzt ist ja die Frage, wir nennen das Ganze Bibelschule und wollen uns mit der Bibel beschäftigen und schauen jetzt aber in die Geschichte. Welche Rolle spielt die Geschichte im Vergleich zur Bibel? Ist es überhaupt so sinnvoll, in die Geschichte zu schauen? Viele von uns haben auch so ein bisschen die Vorstellung, in der Bibel oder in der Apostelgeschichte, da wird der Start der Christenheit beschrieben. Das war ein glorreicher Start, da ging es richtig ab. Und dann kamen die finsteren Jahrhunderte und Jahrtausende durchs Mittelalter hindurch. Und jetzt sind wir heute und wollen wieder zu dem zurück, was mal ganz am Anfang war. Hat die Kirchengeschichte für uns eine Bedeutung oder nicht? Reicht es nicht, die Bibel zu studieren? Ich würde sagen, ja und nein, ist beides richtig. Ja, es reicht völlig aus, die Bibel zu studieren und von vorne nach hinten zu lesen, weil alle wesentlichen Wahrheiten, alles, was Gott wirklich auf dem Herzen liegt, das steht in der Bibel drin, das reicht völlig aus. Und andererseits, nein, es lohnt sich auch, in die Geschichte zu schauen und das ernst zu nehmen, was da passiert ist, weil Gott die Bibel durch die Geschichte hindurch immer wieder bestätigt und sein Wort praktisch sichtbar macht. Und wir lesen auch das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, als er von der Erde gehen wollte und die Jünger ganz traurig waren. Da sagt Jesus, seid froh, dass ich jetzt gehe, denn der Heilige Geist wird kommen. Und hier steht es, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, durch die ganze Geschichte hindurch das zu bekräftigen und zu zeigen und zu demonstrieren, was Jesus gesagt hat. Das praktisch zu machen, was Jesus nicht mehr alles sagen und machen konnte, weil er von der Erde gegangen ist, das tut der Heilige Geist durch die Geschichte hindurch. Und er ist derjenige, der Jesus verherrlicht durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende hindurch, in dem, was er unter den Christen getan hat. Und von daher geht die Geschichte weiter. Die Apostelgeschichte ist in der Form zwar in der Bibel abgeschlossen, aber eigentlich geht die Geschichte des Reiches Gottes von dieser Zeit bis in unsere Zeit hinein. Und wir sehen, wie sich Gott in Kraft erwiesen hat durch die Geschichte hindurch und Menschen angefangen haben, Jesus zu ehren und Jesus zu verherrlichen, auch mit anhaltendem Gebet. Von daher will ich euch heute so ein Stück weit mit reinnehmen in die Geschichte, auch wenn Geschichte vielleicht in der Schule nicht bei jedem das Lieblingsfach war, wenn manch einer innerlich stöhnt. Aber es sind wertvolle Schätze zu heben, wenn es ums Gebet geht. Die Frage ist ja, wie ging es eigentlich weiter, nachdem das Neue Testament, also wir lesen im Neuen Testament ja ungefähr bis 100 nach Christus, wie die ersten Christen sich entwickelt haben, was sie gemacht haben, und dann ist erstmal Schluss. Und die Frage ist, wie ging es dann weiter? Was ist dann passiert? Die ersten Jahrhunderte waren erstmal vom starken Wachstum geprägt, aber auch von einer krassen Verfolgung. Es gab immer wieder Verfolgungswellen und Christ war eigentlich nur der, der bereit war, für Jesus zu sterben. Es hat was gekostet, Christ zu sein in den ersten Jahrhunderten der Geschichte damals. Das waren Leute, die waren bereit, gesellschaftliche Nachteile und Verfolgung in Kauf zu nehmen und an dem intensiven sozialen und geistlichen Leben der Gemeinden teilzunehmen. Und wenn es hart auf hart kam, waren die bereit, alles für Jesus zu geben. Das ging so lange, bis das Christentum mit einem Mal im Römischen Reich anerkannt war. Das ging los mit Kaiser Konstantin, der selber Christ geworden ist und das Christentum plötzlich genehmigt hat. Mit einmal war Freiheit, das war eine offizielle Religion. Und noch weiter ging es dann, 380 nach Christus hat Kaiser Theodosius I. das Christentum zur Staatsreligion gemacht. Und mit einmal wurde fast jeder Christ. Weil es hat Vorteile gebracht, Christ zu sein. Es war Staatsreligion, es kostete nichts mehr, Christ zu sein. Und das hat natürlich mit sich gebracht, dass die Leidenschaftlichkeit, mit der Christen für Jesus gelebt haben, so ein ganzes Stück abflaute. Das geistliche Niveau ist so ein Stück weit gesunken und aus dieser Bewegung wurde eine Volkskirche. Und in dieser Zeit, wo mit einmal jeder irgendwie Christ war und es nichts mehr gekostet hat, kam was völlig Neues. Nämlich, Christen haben sich gesagt, wenn ich nicht als Märtyrer sterben kann für Jesus, dann wollen wir wenigstens ihm mit Fasten und Beten dienen. und uns ihm völlig hingeben. Mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Es ist eine Massenbewegung, entstanden von Klöstern und Einsiedlern, von Christen, die gesagt haben, wir wollen radikal für Jesus leben und uns nicht so dahintreiben lassen, sondern wir wollen uns ganz Jesus hingeben, mit Gebet und auch mit Fasten. Das nennt man, hat man genannt, das weiße Martyrium. Das rote Martyrium ist, wenn Menschen ihr Blut für Jesus vergossen haben, als Märtyrer. Und das weiße Martyrium ist, wo Christen sich entschieden haben, sie wollen sich Jesus völlig hingeben und ein Leben des Gebets leben. Schon im 4. Jahrhundert gab es Tausende von solchen Christen, die in Ägypten, in Syrien, in Israel, in der Türkei und in anderen Ländern teilweise in die Wüsten gegangen sind, in die Wildnis, um dort für Jesus zu leben, mit dem Ergebnis, dass Menschen aus den Städten in die Wüste gegangen sind, zu diesen Christen, ihre Sünden bekannt haben, von Krankheiten geheilt wurden, von Dämonen befreit wurden und dort sich ganz stark Gottes Kraft auch gezeigt hat unter diesen Leuten, die bereit waren, sich Jesus völlig hinzugeben durch Gebet. Also so ähnlich wie Johannes der Täufer das auch gemacht hat, sind diese Leute damals in die Wildnis gegangen, um sich Gott hinzugeben, aber waren da an der Stelle überhaupt nicht nur für sich, sondern Gott hat Leute dorthin geführt, wo große Dinge auch geschehen sind. Erste Klostersiedlungen sind entstanden, 320 nach Christus. In dieser Zeit gab es schon um die 9000 Mönche, die so gelebt haben. Es ist eine richtige Massenbewegung draus geworden. Und Klöster setzten sich Stück für Stück durch. Also dass solche Einsiedler, einzelne Christen, die so gelebt haben, sich zusammengetan haben, zusammengeschlossen haben zu klösterlichen Gemeinschaften und gemeinsam Zeit im Gebet verbracht haben. Von großer Bedeutung war Benedikt von Nursia, von dem kommen die Benediktinermönche her. Der gilt so als Mönchsvater des Westens. Und der hat damals 529 Klosterregeln eingeführt und so das Gebet und Arbeit und das Verhältnis von Gebet und Arbeit geregelt für die Mönche. Da ist so das mit dem Stundengebet entstanden, Offizium, wer so ein bisschen in der Kirche sich auskennt. Die haben versucht, die Bibel praktisch umzusetzen, nämlich in Psalm 119, Vers 164 heißt es, siebenmal am Tag lobe ich dich, weil deine Gesetze gerecht sind. Oder Paulus sagt ja auch, betet ohne aufzuhören, und das haben die praktisch umgesetzt, indem sie sieben Gebetszeiten am Tag hatten. Wird bis heute in vielen Klöstern gelebt, eine Gebetszeit in der Nacht, Vigil. Dann gibt es Laudes, Terz, Sext, Non, Vesper und Komplett, tagsüber noch verschiedene Gebetszeiten. Martin Luther hat genauso gelebt und das umgesetzt, und es hat sich durch die Geschichte gezogen, dass Menschen so auf diese Weise gebetet haben. Die Folge von diesen Klöstern, die da entstanden sind, war meistens eine Ausbreitung des Christentums und vollmächtige Zeichen von Gottes Wirken in ganz Europa. Es gab drei große Missionswellen, die daraufhin über Europa gegangen sind und auch über Deutschland, wenn man es so nennen kann, Germanien, wo die ganzen Germanen gelebt haben. Ausgehend von diesen Menschen, die sich völlig dem Gebet und Fasten hingegeben haben, wurde eigentlich Europa mit dem Evangelium erreicht. Das waren die Leute, die dann gegangen sind und das Evangelium hier verbreitet haben. Die erste Welle der Missionierung, die ist erstmal durch Soldaten und Kaufleute geschehen, die Christen geworden waren, römische Soldaten. Durch solche Leute sind große Gemeinden entstanden, wie zum Beispiel in Augsburg, Regensburg oder Passau. Die alten Römerstädte wurden damit erstmal mit dem Evangelium erreicht. Es gab herausragende Leute, wie, das ist nicht so interessant, Severin von Noricum oder so, der zahlreiche Klöster gegründet. Dann gab es eine zweite Welle der Missionierung, auch in Deutschland. Und zwar kam die von Irland aus, mitten in der Völkerwanderung war das, wo in Irland ein geistlicher Aufbruch passiert ist durch Patrick. Um den wird es nachher nochmal gehen. Der hat sich zum Christentum bekehrt und wird einer der Leitsterne der irischen Klosterkultur. Hat Klöster gegründet, und ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von Klöstern habt. Mitunter, wenn man so aus dem protestantischen Hintergrund kommt, ist man das ja nicht so gewöhnt. Und man hat oft das Bild, was Luther so, also was so die Geschichte der Reformation uns so ein bisschen gelehrt hat. Die Klöster waren so abgefallene Orte der Gesetzlichkeit, wo es eine Reformation und einen Aufbruch gebraucht hat. Und dann kam Luther und der hat das alles abgeschafft. Und das brauchen wir nicht mehr. ist so nur die halbe Wahrheit. Natürlich, durch Jahrhunderte hindurch ist manches auch vermodert an geistlichem Erbe, was in den Klöstern mal gelebt hat. Aber es kam immer wieder in der Geschichte vor, dass sowas neu belebt wurde. Und nicht umsonst haben auch die lutherischen Kirchen immer wieder geistliche Aufbrüche gehabt, die darin gemündet sind, dass Bruderschaften, Schwesterschaften entstanden sind. Wir haben das auch in der DDR, dass es etliche Bruder- und Schwesternschaften gab, wo geistliche Aufbrüche waren, wo Leute sich gesagt haben, ich lebe ehelos und gebe mich völlig Jesus hin. Und das zieht sich durch die Geschichte hindurch. Jedenfalls damals die iroschottische Kirche ist entstanden auf diesem Boden, nämlich dass Menschen gebetet haben. Und dadurch sind Klöster entstanden, wo ich nachher noch mal kurz darauf eingehen werde, und Menschen wie Columban oder Gallus sind nach Europa gegangen, haben Städte wie St. Gallen gegründet, ist nach den Leuten benannt. Das waren die ersten großen Missionare der Geschichte, die hier ihren Fuß in manche deutschen Gegenden gesetzt haben. Und die dritte Missionsbewegung, das waren die Benediktiner. Die haben Klöster gegründet und Gemeinden strukturiert. Einer von denen war Winfried Bonifatius, der Apostel der Deutschen, wird er genannt, der hier Deutschland missioniert hat. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele, das war jetzt so ein Überblick, aber ich möchte jetzt ein paar Beispiele rausgreifen, wo man praktisch sieht, wie Menschen in der Kirchengeschichte ausdauernd gebetet haben, anhaltendes Gebet gelebt haben. Es gibt so einen Begriff, der zieht sich durch die Jahrhunderte unter den geistlichen Leuten und unter den geistlichen Orden, und zwar das ist der Begriff Laus Perennis, ein lateinischer Begriff, das heißt immerwährendes Gebet oder immerwährende Anbetung oder immerwährender Lobpreis. Und das ist was schon sehr früh begonnen hat, dass Christen sich gesagt haben, wir wollen, dass die Anbetung Gottes nicht mehr verstummt unter uns. Dass rund um die Uhr er angebetet wird und er gelobt wird. Einer der ersten, der das gemacht hat, war Alexander. Der hat um 425 nach Christus hat er das eingeführt, in der Nähe von Konstantinopel, das heutige Istanbul, also mitten in der Türkei, hat er ein Kloster gegründet. Zunächst mal war er ein Soldat, ein Offizier der römischen Armee, der Christ geworden war. Und der hat das Wort Jesu wörtlich genommen für sich persönlich, wo Jesus dem reichen Jüngling gesagt hat, er soll alles verkaufen, seinen Besitz weggeben. Und das hat er gemacht, hat alles verkauft und hat sich in die Wüste zurückgezogen, ist für etliche Jahre ist dort unter die Räuber gefallen. Da kam eine Räuberbande, die es auf ihn abgesehen hatte. Aber er war so ein Evangelist, dass er es geschafft hat, die gesamte Räuberbande für Jesus zu gewinnen. Und es war später eigentlich die Kerntruppe seines Klosters. Aus den ganzen Räubern sind Mönche geworden, die danach für Jesus gelebt haben. Und 400 nach Christus ist er mit ca. 300 bis 400 Mönchen dort nach Konstantinopel gegangen und hat ein Kloster gegründet an der Mündung des Schwarzen Meers. Und hat damals in der Bibel gelesen und es wörtlich genommen, dass Jesus, da heißt es von Jesus, Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Und das hat ihn im Herzen bewegt. Er hat sich gefragt, wie man das machen kann praktisch. Daraus ist ein Konzept entstanden für pausenloses Gebet und Gesang. Man nannte die Mönche dieses Klosters Akoimeten, das heißt die Schlaflosen, weil die Tag und Nacht damit verbracht haben, Gott anzubeten. Diese Mönche sangen ununterbrochen in 6 Chören, die sich abgewechselt haben. Die waren in nationale Gruppen aufgeteilt. Es gab dort Syrer, Griechen, Lateiner und Ägypter. Und die haben quasi ihr Gottesdienst ging rund um die Uhr. Und das Ganze um die 200 Jahre lang. Dass die ununterbrochen Gott gelobt und Gott angebetet haben, das sah praktisch so aus, dass dadurch ungefähr 490 Mal am Tag das Gloria in Excelsis Deo gesungen wurde. Also Gott in der Höhe sei Ehre und Gott dort geehrt wurde und angebetet wurde. Ein anderer Abt von dem Kloster, der hat ein weiteres Kloster am Ufer des Bosporus gegründet. Ein anderer hat noch mitten in Konstantinopel, in der Hauptstadt, ein neues Kloster gegründet. Also diese Akoimeten, wie sie genannt wurden, die wurden damals zur geistlich aktivsten Mönchsgemeinschaft in Konstantinopel und Umgegend. Die haben viele Tochterklöster gegründet und das Ganze lief bis 600 nach Christus. Hat dann an Bedeutung verloren, aber die Idee dahinter, die wurde nach Westeuropa exportiert und an vielen Stellen wurde das später weitergelebt. Zum Beispiel, also das wollte ich euch noch zeigen, das hier sind die Überreste von einem dieser Klöster in Konstantinopel, wo die gelebt haben, das Studionkloster. Ein Ort, wo dieser Gedanke aufgegriffen wurde, war in der Schweiz, und zwar die Abtei St. Maurice in Agonon. Und das ist das bis heute älteste noch existierende Kloster des Abendlandes. Die haben 2014, 2015 rum ihr 1500-jähriges Bestehen gefeiert. Seitdem sind dort Leute, die dort beten, seit 1500 Jahren. Das Kloster entstand 515 und wurde innerhalb von Burgund und der ganzen Gegend dort zur bedeutendsten Abtei. Entstanden ist es durch eine Predigt, die Avitus von Vienne gehalten hat. Der hat so ein Stück weit das weitergegeben, diesen Gedanken des immerwährenden Gebets, wo man nicht aufhört, Gott zu loben. Diesem Kloster haben die das eingeführt und es war damals fürs Abendland eine totale Innovation, was es in der Form noch nicht gab. Von dort aus hat sich dieses Laus Perennis, also dieser immerwährende Lobpreis, in ganz Westeuropa verbreitet. Um das Ganze in Gang zu halten, dass man wirklich rund um die Uhr Gott anbetet, einfach weil die haben das Verständnis gehabt, Gott verdient unsere Anbetung. Wir sind dazu geschaffen, ihn anzubeten. Und er verdient es, dass rund um die Uhr Lob zu ihm emporsteigt. Es gibt so viele Dinge, die rund um die Uhr laufen. Also wenn man in heutiger Zeit mal schaut, das ist auch so der Gedanke der Gebetshäuser, dass man sagt, so vieles findet rund um die Uhr statt. Rettungsdienste gibt es. McDonald's hat in manchen Orten rund um die Uhr geöffnet. Die Versorgung ist gewährleistet und so vieles halten wir für so wichtig, dass wir es rund um die Uhr anbieten und in Anspruch nehmen. Fernsehen läuft rund um die Uhr, Radio. Für wen, fragt man sich, ja? Und der Gedanke dahinter ist, dass es nichts Wichtigeres auf dieser Erde gibt, als dass Gott angebetet wird. Und wie kann es sein, dass manche Dinge rund um die Uhr laufen, aber Gebet 2 Stunden die Woche oder hier und da mal 5 Minuten am Tag oder so. Und das war das, was die Mönche zu allen Zeiten angetrieben hat und die Nonnen, dass sie gesagt haben, wir wollen für Gott da sein und wollen den Akzent und die Priorität genau bei der Anbetung setzen. Die Chöre haben sich Tag und Nacht abgewechselt, auch in diesem Kloster. Man hat das genannt den Brauch von Agonom, also weil die das von diesem Kloster dort in Konstantinopel übernommen haben. Und von dort hat sich das ausgebreitet nach Frankreich, in andere Länder und an vielen Orten hat man angefangen, Gott rund um die Uhr anzubeten. Das Ganze hat dann zu Beginn des 9. Jahrhunderts erstmal geendet. Dann parallel dazu, habe ich schon vorhin gesagt, gab es in Irland einen geistlichen Aufbruch, Irland und Schottland, wo was Ähnliches entstanden ist. Das Ganze begann mit Patrick, das ist so der Nationalheilige der Iren. Wer mal nach Irland fährt, dem wird dort auch der St. Patrick's Day begegnen als Feiertag und manches mehr. Patrick ist dort allgemein bekannt. Patrick war ein Christ, der sich bekehrt hat und der ist dann als Missionar rumgezogen in Irland und in Schottland und auf einer seiner Reisen kam er mit seiner ganzen Mannschaft, die mit unterwegs waren, zur Ruhe in so einem Tal, haben dort eine Rast gemacht und haben dort ein krasses Erlebnis gehabt. Er und seine Kameraden, die haben dort eine Vision gehabt und haben mit einmal gesehen, wie das ganze Tal von so einem himmlischen Licht erfüllt wurde und wie Engel gesungen haben und Gott angebetet haben. Das Tal wurde daraufhin folgendermaßen genannt, und zwar Vallis Angelorum, also Tal der Engel, weil die dort diese Erfahrung gemacht haben. Und in diesem Tal wurde ungefähr 100 Jahre später ein Kloster gegründet, wo über 250 Jahre lang ununterbrochen Gott angebetet wurde und ihm gesungen wurde, so wie die das damals bei diesen Engeln dort erlebt haben im Tal. Nämlich 558 nach Christus kam Comgall, das ist ein ehemaliger Soldat gewesen, der auch Christ geworden war, kam dorthin, hat ein Kloster gegründet und unter seiner Leitung, zu seinen Lebzeiten, sind dort 3000 Mönche in das Kloster gekommen, die dort dauerhaft gelebt haben und Gott angebetet haben. Es wurden zahlreiche neue Klöster gegründet. Es war eins der führenden Klöster in der iroschottischen Kirche. Es gibt dann noch Iona, so eine Insel. will ich mal hin irgendwann, wenn ich die Chance habe. Und dann gibt es noch ein anderes, Bangor in Wales. Also dieser Ort hieß dann Bangor. Gab es zweimal in Nordirland und in Wales. Und dieser Ort in Wales, in Irland, das ist dieses Bangor, wo Congal dieses Kloster gegründet hat. Und er hat dort eine Klosterordnung unaufhörlichen Gebets und Fastens eingeführt. Das Kloster wurde berühmt für seine Gesänge. Es wird gesagt, es war diese Musik, die die Bangor-Missionare im folgenden Jahrhundert auf den Kontinent gebracht haben, also aufs Festland. Diese Anbetung hat sich von dort ausgebreitet in ganz Europa. Bernhard von Clairvaux hat im 12. Jahrhundert rückblickend gesagt, über dieses Kloster, er sagt, die Feier des Chorgebets wurde von Gruppen aufrechterhalten, die sich gegenseitig abwechselten, sodass es für keinen Moment Tag und Nacht eine Unterbrechung ihrer Anbetung gab. Durch diese Mönche, die dort Gott angebetet haben, ist das Christentum in die meisten Bereiche Europas gelangt. Columban war einer von denen, die dort im Kloster aufgewachsen sind. Er ist mit 12 anderen Leuten, mit 12 anderen Brüdern losgezogen, unter anderem Gallus, nachdem St. Gallen benannt ist, und die sind nach Europa gegangen, aus Festland, um von Jesus zu erzählen. Und das waren Leute, die kamen aus dem Gebet in die Mission. Die Grundlage für die Evangelisierung Europas waren solche Orte des Gebets, des andauernden Gebets und der andauernden Anbetung. Innerhalb von den ersten 150 Jahren haben diese Mönche über 100 Klöster in Europa gegründet, alles Orte der Anbetung, wo es teilweise in manchen Klöstern genauso lief wie dann in Bangor, wo man wirklich rund um die Uhr gebetet hat. Das Ganze hatte dann erstmal ein Ende durch Wikinger-Angriffe. Die haben dieses Kloster in Bangor platt gemacht und haben bei einem Angriff sind um die 900 Mönche in Märtyrertod gestorben, durch die Wikinger, die dort angegriffen haben. Aber das Kloster hatte auch später nochmal Zeiten, wo das wieder aufgeblüht ist. Aber die Idee, dass Gott anbetungswürdig ist, und zwar so sehr, dass es sich lohnt, dass Menschen ihr ganzes Leben dafür einsetzen, diese Idee, die ging weiter durch die Jahrhunderte an ganz vielen Orten in Europa. 910 nach Christus wurde ein Kloster gegründet in Cluny, das ist in Frankreich. Und dieses Kloster wurde von Anfang an völlig dem Gebet und ewigem Lobpreis verpflichtet. Mönche haben dort die meiste Zeit des Tages mit Anbetung verbracht. Das Chorgebet wurde immer umfangreicher. Jeder Mönch betete täglich zum Beispiel 215 Psalmen. Also zum einen natürlich auch die Psalmen, die wir in der Bibel lesen, aber auch andere Gesänge sind dort entstanden. Lobpreis für Gott. In der Blütezeit war dieses Kloster, ich habe hier, achso, das war nochmal ein Bild von Bangor in Irland, so die paar Ruinen dahinter, die heutige Kirche. Hier sehen wir von Cluny, dort in Frankreich, das ganze Gebäude mit Kirche und so weiter, das war, bis der Petersdom in Rom gebaut wurde, das größte Gebäude der damaligen Welt. Genau, größte Gebäude des Mittelalters. Auf 25 Hektar hat sich das Gebäude erstreckt und es war ein Ort für Hunderte von Menschen, von Mönchen, die dafür da waren, Gott anzubeten. Zu diesem Kloster gehörten 1200 andere Klöster mit 20.000 Mönchen, die sich entschieden haben, ganz fürs Gebet zu leben. Man könnte jetzt auf vieles noch eingehen, das waren so ein paar Schlaglichter so in der Spätantike und im frühen Mittelalter, was so entstanden ist, das ging dann weiter durch die Jahrhunderte hindurch. Aber ich möchte jetzt nochmal ein Beispiel bringen aus der protestantischen Welt, also was die meisten von uns nochmal ein Stück näher liegt. Luther hat die Reformation angestoßen, einige andere Reformatoren mit, in der Schweiz gab es Reformationen überall und die sind mit Elan gestartet, haben dann auch einige Krisen hinter sich und jedenfalls kam dann nach ein paar hundert Jahren die Aufklärung, wo man angefangen hat, alles zu hinterfragen, was an Kirche die ganzen Jahrhunderte bestanden hat. Auch die Wissenschaft ist aufgeblüht und als Antwort darauf, dass auch so eine Form von Gotteszweifel auch entstanden ist in den Völkern, kam der Pietismus auf. Das war eine Bewegung, die zurückfinden wollte zur Frömmigkeit, nämlich dass man ganz bewusst mit Gott lebt und sein Leben für ihn hingibt. Wir haben in Deutschland etliche bekannte große Vertreter davon, August Hermann Francke, wenn man nach Halle fährt und dort die frankischen Stiftungen besucht, das war einer der Pioniere, oder Philipp Jakob Spener und solche Leute. Und einer derjenigen, der von diesen Leuten gelernt hat und von denen inspiriert wurde, war Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, ein Adliger aus Sachsen, der am Dresdner Hof gearbeitet hat und ein Stück Land gekauft hat von seiner Großmutter in der Oberlausitz. Nämlich dort Bertelsdorf, war dort so ein kleines Dorf, was da war. Und er hat dieses Land gekauft und hat dann Kontakt gekriegt zu Leuten aus Böhmen, die wegen ihrem Glauben verfolgt wurden. Es gab ja einige hundert Jahre vorher in Böhmen eine Erweckung unter Jan Hus. Der hat versucht, eine Reformation anzustoßen, 100 Jahre vor Luther, und die ist fehlgeschlagen. Und diejenigen, die ihm weiter angehängt haben, über die Jahrhunderte hinweg, die wurden dort verfolgt in Böhmen. Und einige von denen haben Zinzendorf kennengelernt und haben auf seinem Landgut dort in der Oberlausitz eine Siedlung bauen dürfen. Zinzendorf hat Flüchtlinge aufgenommen, die Mährischen Brüder, und dort ist ein Dorf entstanden, was Herrnhut genannt wurde. Ich weiß nicht, wer da schon mal war. Es lohnt sich, diesen Ort mal anzuschauen und sich mit der Geschichte von Herrnhut zu beschäftigen. Unter des Herrenhut, also unter dem Schutz Gottes, heißt dieser Ort. Und Zinzendorf hat, wie gesagt, Flüchtlinge aufgenommen mit ganz unterschiedlichem Glaubenshintergrund. Dort ist eine überkonfessionelle Kommune entstanden, ein überkonfessionelles Dorf, mit dem Ergebnis, dass die jede Menge Reibereien hatten. Die haben sich richtig fertig gemacht. Ich glaube, an einer Stelle haben sie sogar Zinzendorf als Antichristen bezeichnet, bei dem sie dort auf dem Gelände gewohnt haben, und waren dort mies drauf. Und Zinzendorf hat dann seine Arbeit in Dresden aufgegeben am Hof, um sich ganz dieser Gemeinschaft, dieser Gemeinde dort zu widmen, die dort entstanden ist. Und es kam dort zu einem Ereignis in Bertelsdorf in der Kirche, dort im Nachbarort, wo die Abendmahl gefeiert haben und mit einmal gemerkt haben, dass der Heilige Geist wirkt und dort Versöhnung passiert zwischen diesen ganzen Leuten. Die haben das als ihr Pfingstereignis verstanden. Zinzendorf hat damals gesagt über diesen 13. August 1727, das war ein Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes über die Versammlung. Diese Leute dort haben erlebt, wie sie Buße tun konnten, sich vergeben konnten, wie dort Einheit entstanden ist. Mit dem Ergebnis, dass innerhalb von 2 Wochen 24 Männer und 24 Frauen angefangen haben, stündlich Fürbitte zu tun, und eine Gebetskette entstanden ist, rund um die Uhr, die dann über 100 Jahre lang bestanden hat. Es kamen dann immer mehr Leute dazu, nach einer Weile waren es 70 Leute von den Herrnhutern, die sich abgewechselt haben, immer zwei, die gebetet haben. Also am Anfang waren es immer zwei, 24 Männer, 24 Frauen, später waren es dann natürlich mehr Leute, sonst geht es rechnerisch nicht auf. Und denen ihr Anliegen war, denen ihr Ziel war, dass das Feuer auf dem Altar ununterbrochen brennt und nicht ausgeht. Das ist eine Anordnung, die Gott damals den Priestern gegeben hat im Alten Testament, dass der auf dem Altar immer Feuer brennen sollte. Und die haben das so verstanden für sich, dass das Gebet, das Feuer des Gebetes nicht verlöschen soll in diesem Ort. Und die haben dann um die 100 Jahre lang rund um die Uhr gebetet, Fürbitte getan, mit dem Ergebnis, dass aus diesem Dorf eigentlich eine der größten Missionsbewegungen der letzten Jahrhunderte geworden ist. Die haben Hunderte von Missionaren in die entlegensten Teile der Welt geschickt. Die waren bereit, ihr Leben zu geben. Aus diesem Dorf mit einigen hundert Leuten, was mal mit ein paar Einzelnen nur losging, ist am Ende was geworden, wo sich Gottes Reich letztendlich ausgebreitet hat über viele Teile der Erde. Die sind nach Grönland gegangen, zu den Inuit, die sind auf die Inseln im Pazifik gegangen, die sind nach Tansania und überall nach Afrika gegangen und haben sich dort für Jesus hingegeben. Und alles ist geboren daraus, dass die bereit waren zu beten und den Schwerpunkt aufs Gebet zu setzen und um die Uhr Gott anzubeten. Das war 1700 noch was. Das Ganze ging weiter. Ich lasse dann jetzt natürlich viele Jahrhunderte aus und viele spannende Geschichten, wo es wert wäre, das mal sich genauer anzuschauen. Aber letztendlich leben wir heute, und die Frage ist ja auch, wie sieht es heute aus? Welche Form von anhaltendem Gebet, also wo Menschen wirklich da so einen Schwerpunkt so sehr setzen, dass sie sagen, wir wollen, dass das Gebet gar nicht mehr aufhört in unserer Stadt, in unserer Region, in unserem Land. Welche Formen davon gibt es heute? Ein Beispiel aus Südkorea. Also hier erstmal noch Bilder aus Herrnhut. Eine Zeichnung, wie es damals aussah. Und bis heute steht hier die Kirche von Herrnhut. Aber jetzt ein Beispiel aus Südkorea. 1973 hat Paul Yonggi Cho, Pastor der Joyful Gospel Church, das ist die bis heute größte lokale Gemeinde der Erde, mit, ich weiß nicht, wie viele es jetzt gerade sind, aber es waren mal 800.000 Gemeindemitglieder in dieser einen Stadt, dieser einen Gemeinde. Die haben, ich weiß nicht, wie viele Gottesdienste hintereinander, das hier ist denen ihr Gebäude, ich frage mich nicht, wie die da reinpassen. Jedenfalls, der hat 1973 einen Gebetsberg ins Leben gerufen, dort in den ihrer Stadt, also die haben dort Land oder so ein Berg, und dort haben die angefangen, zum Beispiel solche Gebetskabinen hier reinzubauen in den Berg, wo sich Leute zum Gebet zurückziehen können. Das haben die dann nochmal erweitert, dass der Berg für 10.000 Beter Platz bietet. Also Südkorea hat ein bisschen mehr Einwohner als wir, und das ist in Seoul dort in der Hauptstadt. Da kommen schon ein paar Leute zusammen, die haben zurzeit, ich denke, dass es zurzeit noch so ist, um die 1 Million Beter, die dort das Jahr über auf diesem Berg hingehen, um zu beten und Zeit mit Gott zu verbringen, von 1 Million Leute besucht, die einfach einen Ort suchen, um sich fürs Gebet zurückzuziehen. Ja, man muss sich auch ein bisschen in die asiatischen Verhältnisse reindenken, die Menschenmassen in diesen Großstädten, man hat auch kaum Rückzugsorte. Und hier ist ein Ort entstanden, wo man einfach hingehen kann zum Beten, gemeinschaftlich oder eben auch sich alleine für mehrere Tage zum Beten und Fasten dort zurückziehen kann, in diesen Zellen. Ist eine Gebetsbewegung eigentlich entstanden damals in den 70er Jahren, die bis heute auch viele geprägt hat. Ich war da noch nicht, aber wer mal die Gelegenheit hat, nach Südkorea oder so zu fliegen, der sollte sich sowas mal anschauen. Es ist sowieso spannend, wenn ihr die Gelegenheit habt, Urlaub zu machen in anderen Teilen der Welt, dann nutzt die Gelegenheit, um von dem was mitzukriegen, was Gott dort tut in anderen Ländern. Es ist so spannend, manches von dem zu erleben, was Gott an Aufbrüchen schenkt und was an Möglichkeiten da ist, an Ideen in anderen Teilen der Welt und mit welcher Kraft dort Christen beten, das lohnt sich, um dort ein Stück weit Feuer zu fangen. Es sind in den letzten Jahrzehnten, eigentlich so seit den 80er, 90er Jahren, hat sich das multipliziert. Also die Gebetsbewegungen sind förmlich explodiert auf der Welt. Ich würde es auch fast als Zeichen der Zeit sehen. Also das Christentum breitet sich aus auf der ganzen Welt wie nie zuvor und gleichzeitig auch die Formen, wie anhaltendes Gebet gelebt wird. Ende der 90er Jahre sind völlig unabhängig voneinander mehrere Gebetsbewegungen entstanden, teilweise im katholischen, im anglikanischen, im freikirchlichen Bereich. Die wussten alle nichts voneinander, teilweise sogar im selben Monat entstanden. Zum Beispiel ein paar Gebetsbewegungen sind im September 1999 entstanden, unabhängig voneinander, die bis heute die Welt prägen. Einfach als Beispiele mal, zum Beispiel Pete Gregg hat 24/7 Prayer, die Gebetsbewegung, ins Leben gerufen. Pete Gregg ist Engländer und hat angefangen, eine Gebetskette, ein Netz von Betern und von Gebetsgruppen aufzubauen, die sich abwechseln und über Europa hinweg rund um die Uhr beten. Einer der damaligen Standorte hier in Deutschland war auch in Dresden zum Beispiel, von 24/7 Prayers. Es gibt viele Gruppen auch in Deutschland, die zu dieser Bewegung gehören und rund um die Uhr beten. Oder manche von euch kennen das, weil wir das auch in Annaberg haben, Wächterruf, ein Gebetsnetz für Deutschland. Ist in Stuttgart entstanden, Ort wie ein Schweizer leitet das mit. Und das ist ein Gebetsnetzwerk, wo es speziell um Deutschland geht, wo für Deutschland gebetet wird, wo es Gebetsgruppen in ganz vielen Städten gibt, die sich auch abwechseln, die für bestimmte Tage im Monat zuständig sind zum Beten und wo im Grunde dadurch deutschlandweit rund um die Uhr gebetet wird, speziell Fürbitte für Deutschland. Das ist im Jahr 2000 entstanden, 24/7 Prayer im September 99. Ebenfalls im September 99 hat Mike Bickle in den USA ein Gebetshaus gegründet, das International House of Prayer. Und das ist eine sehr junge und moderne Form, dauerhafte Anbetung und Lobpreis zu leben. Ein Bild sehen wir mal hier oben, das ist so der Gebetsraum, wo rund um die Uhr Menschen sind, die beten mit Musikern, die auf der Bühne sind und den Lobpreis leiten, also so ähnlich, wie wir es auch im Alten Testament von David eigentlich gelesen haben oder wie es auch in den ganzen Klöstern da war. Das ist auch was Faszinierendes, dass die Gebetsbewegung durch die Geschichte hindurch immer mit Musik verbunden waren. Also diese Form, die wir heute teilweise kennen, dass man sich im Stuhlkreis hinsetzt und einer nach dem anderen betet oder sich hinstellt und wir uns im Beten abwechseln, das ist eigentlich eine Form, die gibt es noch nicht so lange. Also durch die Geschichte hindurch war Gebet meistens mit Musik verbunden. Ich denke, ich habe mich jetzt noch nicht tiefer damit beschäftigt, aber ich denke, unsere Form von Gebet, wie wir das kennen, basieren sehr auch auf den Folgen der Reformation, was damals war. Dass man alles, was jetzt nicht pragmatisch und in der Bibel direkt abzuleiten ist und was mit dem Wort zu tun hat oder so, hat man erstmal auch über Bord geworfen. Alles, was zu viel auch mit Gefühlen zu tun hat oder so. Also besonders krass waren die Schweizer Reformatoren, ja, Calvin und Zwingli und so. Die haben teilweise Musik ja auch ganz abgelehnt in den Gottesdiensten oder so, damit man nur nicht sich zu viel Gefühl hinreißen lässt, sondern ganz klar beim Wort bleibt. Und an der Stelle haben ja auch die Reformatoren einen guten Dienst geleistet, wo Dinge vom Wort Gottes weggeführt haben, ja, und wo man in einer anderen Richtung vom Pferd gefallen ist. Aber alle Kirchen, die vor allen Dingen calvinistisch und von Zwingli geprägt sind, und das sind vor allen Dingen Kirchen, die viele Freikirchen, die dann über England nach Amerika gekommen sind oder dort entstanden sind, die haben viel diese Schweizer Prägung, die Methodisten oder auch die Adventisten, wo ich meinen Ursprung habe, oder viele andere Freikirchen sind eigentlich so geprägt, dass es ganz klar ums Wort geht, aber darüber hinaus nicht viel übrig bleibt von dem ganzen Schatz, den man in der Kirchengeschichte findet, auch gerade was mit Anbetung zu tun hat. Und da sieht man, dass eigentlich in den letzten Jahrzehnten auch wieder moderne Formen auftauchen, die was im heutigen Gewand leben, was es eigentlich über die Jahrhunderte gab, was David schon vor Jahrtausenden in Jerusalem dort gelebt hat, wo, das hatten wir ja vor mehreren Wochen, wo es um David ging, dass David dort Leviten berufen hat, Priester eingesetzt hat, die dafür da waren, rund um die Uhr Gott anzubeten, und es waren alles Musiker. Ja? Also es war immer mit Musik verknüpft. Lobpreislieder in der Form sind ja einfach nur gesungene Gebete. Und da ist es egal, welchen Stil man jetzt wählt. Das hat sich natürlich durch die Jahrhunderte geändert. Aber man findet halt heute auch sehr moderne Formen von dauerhafter Anbetung, eben auch in dem Stil, wie wir es hier sehen. Es gab auch in der katholischen Kirche eine Gebetsbewegung, die ist 1997 entstanden, Burning Bush heißt das, also auch so das Feuer ist da, spielt da eine wichtige Rolle, so das Feuer des Gebets, was brennt, aber nicht verbrennt. Und das hat sich auch ausgebreitet heute über alle Kontinente. Das ist innerhalb der katholischen Kirche, andere Gebetsbewegungen sind in anderen Kirchen. Und das ist was so in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Es sind zahlreiche Gebetshäuser entstanden, unabhängig voneinander. Wo da so richtig der Ursprung ist, kann kein Mensch sagen. Auf der ganzen Welt werden sozusagen Orte geschaffen, Räume, die dafür da sind, dass man dort betet. Und an vielen Stellen findet es wirklich rund um die Uhr statt. In Deutschland kennt man vor allen Dingen das Gebetshaus in Augsburg, die auch rund um die Uhr beten, also die haben seit 2011, September, ununterbrochen Lobpreis und Fürbitte für unterschiedliche Anliegen in unterschiedlicher Form. Da wechseln sich Leute ab, die haben 30 hauptamtliche Mitarbeiter, die für nichts anderes da sind, als eben das zu tun. Ist sehr ähnlich, auch die Form, wie sie das praktisch auch umsetzen, wie das alles organisiert ist, ist sehr ähnlich wie das International House of Prayer in Kansas City. Und da findet man auch in Deutschland die unterschiedlichsten Formen. Wir haben hier in Annaberg auch was Ähnliches in einem kleinen Format angefangen, hier in den Räumen, ne, mit diese Gebetsräume, wo die Woche über verschiedene Zeiten des Gebets und der Anbetung des Lobpreises stattfinden. Und was in dem Maße wachsen wird, wie Leute auch sowas auf dem Herzen haben. Ne? Also, und Gebet und Anbetung in den Fokus nehmen. Also wenn man auf die, wenn man sich die Erde anschaut, wie sich Gebet ausgebreitet hat, auch in den unterschiedlichsten Formen, auch anhaltendes Gebet vor allem, da kann man nur ins Staunen kommen. Und das ist am Wachsen und am Wachsen. Und immer wieder, jedes Jahr, erfindet sich das Ganze neu und es kriegt neue Formen, neue Möglichkeiten entstehen. Ist heute sicherlich ganz anders als vor 1000 Jahren. Aber der Grundgedanke ist geblieben, durch die Jahrtausende hindurch, dass Gott es verdient, angebetet zu werden. Und das Gebet so eine Kraft hat, wie wir es am Anfang gehört haben, dass es Nationen verändern kann, dass es Städte verändern kann, wie wir es durch die ganze Bibel hindurch sehen und wie wir es in den letzten Wochen uns auch immer wieder angeschaut haben, wo wir merken, was Gebet für eine unglaubliche Kraft hat, was Fürbitte für eine Kraft hat. Aber was auch die einfache Anbetung für eine Kraft hat, nämlich es ist ein Ausdruck dessen, dass wir Gott wirklich als Gott akzeptieren und dastehen lassen. Wenn Gott Gott ist, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort darauf von unserer Seite und das ist, dass wir ihn anbeten. Dass wir ihn verehren als den, der er ist und dafür Wege und Möglichkeiten finden, wie wir das selber praktisch leben können. Und ich bin gespannt, was in den nächsten Jahrzehnten so entstehen wird, was auch durch uns entstehen wird. Letztendlich entsteht es immer durch Menschen, die sich entscheiden zu beten. Und da wünsche ich uns allen, dass da wirklich vielfältige Formen gefunden werden und dass vielleicht Leute von uns ganz neue Dinge in Bewegung setzen, was Gebet betrifft. Ganz neu auch so mit dem Geist des Gebetes erfüllt werden und eine Gebetskraft auch entwickeln. Es ist so wertvoll, wenn Christen anfangen, gemeinsam zu beten und die Dinge aufs Herz kriegen, die Gott auf dem Herzen hat. Und das wünsche ich uns, dass Gott uns da auch führt und gebraucht und dass wir Gebet nochmal in einer ganz neuen Dimension erleben, auch hier in der Region. Letztendlich ist jede Gemeinde ein Haus des Gebets, sollte sie zumindest. Wie es in der Praxis aussieht, könnt ihr besser beurteilen aus eurer Erfahrung. Aber Gemeinden sind eigentlich geschaffen worden als Orte des Gebets. Die erste Gemeinde, die hat damit begonnen, dass sie in Jerusalem Zeit im Gebet verbracht hat. Und es zieht sich durch die Geschichte. Und wir haben hier so viele Gemeinden hier in der Stadt, aber auch in der ganzen Umgebung, in den verschiedenen Orten. Und lasst uns darum beten und auch darauf hinarbeiten, dass jede Gemeinde wieder ein Ort des Gebets und der Anbetung wird. Und da, wo es Möglichkeiten gibt, auch gemeinsam überkonfessionell zu beten, da lasst uns diese Möglichkeiten nutzen, die da sind. Und auch solche Initiativen wie hier im Haus mit diesen Gebetsräumen, das sind Initiativen, die es an vielen Stellen gibt, auch hier in der Region, in Chemnitz gibt es ein Gebetshaus, in Jahnsdorf, in Lengefeld, in Zwickau und was weiß ich noch wo, wo Menschen es auf dem Herzen haben, auch gemeinsam überkonfessionell sich Zeit zum Gebet zu nehmen und für die Anbetung. Und wir haben Veranstaltungen, auch hier in der Stadt, Allianz Gebetswoche und sonst was, wo es darum geht, gemeinsam vor Gott zu kommen und das zu bewegen, was wichtig ist und ihn anzubeten als den, der er ist. Und das wünsche ich uns, dass wir da noch ganz viele Formen finden und uns da völlig hingeben können, dem Dienst des Gebets. Und dafür sind wir geschaffen worden. So viel zum Thema Gebet. Also wir haben jetzt 5 Einheiten dazu gehabt, die letztendlich nur angerissen haben, was es da noch alles zu entdecken gibt. Hat trotzdem lang genug gedauert, jeder Abend, ja. Aber es war letztendlich nur so ein Flug über die Geschichte und über das, was die Bibel dazu sagt. Und es gibt da noch viel mehr zu entdecken. Das wünsche ich uns, dass wir da noch viel mehr entdecken.